Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die schwarze US-amerikanische Sängerin und Rapperin Lizzo wird von ihren Fans als Vorbild in Sachen Diversität, positives Körperbild und Selbstliebe gefeiert. Doch jetzt werfen ihr drei Tänzerinnen Mobbing, Rassismus und sexuelle Belästigung vor. Unser erstes Thema. Dann sind wir bei der Eröffnung des Internationalen Filmfestivals in Locarno. Es ist das erste internationale A-Festival, seit in Hollywood gestreikt wird. Mal hören, ob die Auswirkungen zu spüren sind. Und in unserer Serie Wohnen in Ikonen besuchen wir heute das Olympische Dorf in München. Die schwarze US-amerikanische Popsängerin Lizzo, die zelebriert powervoll ihren üppigen Körper. Für die Fernsehserie Watch Out for the Big Girls bekam sie im vergangenen Jahr einen Emmy Award.
When I was a little girl, all I wanted to see was me in the media. Someone fat like me, black like me, beautiful like me. If I could go back and tell little Lizzo something, I'd be like, you gonna see that person, but bitch, it's gonna have to be you. Where are my big girls? Are they here? Come! Come! One year ago, these women were filming this television show that would change their lives forever. They are Emmy Award winning superstars who are going on a world tour. Make some noise for my big girls.
Die Sängerin und Rapperin Lizzo bei der Emmy-Verleihung im vergangenen Jahr. Ihr Selbstbewusstsein sprengte alle Grenzen. Body Positivity und weibliches Empowerment, dafür stand ihr Name. Doch jetzt gibt es Vorwürfe von schwerem Machtmissbrauch gegen die Sängerin, ihre Produktionsfirma und die Leiterin ihres Tanzteams. Drei ehemalige Tänzerinnen haben im Los Angeles Zivilklage eingereicht wegen sexueller, religiöser und rassistischer Belästigung. Helene Nikita Schreiner fasst die Vorwürfe zusammen.
Im Falle der sexuellen Belästigung geht es um einen Besuch nach einem Konzert, das alle zusammen in Amsterdam bestritten haben. Danach soll Lizzo mit ihren Tänzerinnen in einen Club im Rotlichtviertel von Amsterdam gegangen sein. Und da soll Lizzo so einen Sprechchor angefeuert haben, mit dem dann eine Tänzerin wiederum angefeuert werden sollte, die nackte Brust einer dort tanzenden Sexarbeiterin anzufassen. Das richtet sich auch gegen die Leiterin dieser Tänzerin, Charlene Quigley heißt sie. Die führt wohl ein sehr strenges Regime. Zum Beispiel gibt es den Vorwurf, dass diese Leiterin vermutet hatte, die Tänzerinnen wären betrunken oder angetrunken zur Probe gekommen. Daraufhin hat sie dann mit 12 Stunden extremen Training bestraft. Außerdem soll Lizzo über die Bosartigkeit dieser Trainerin Bescheid gewusst haben und dieses toxische Arbeitsumfeld nicht unterbunden haben. Was gerade am meisten diskutiert wird, ist aber der Vorwurf, dass Lizzo eine abfällige Bemerkung über die Gewichtszunahme einer Tänzerin gemacht haben soll und sie dann auch noch rausgeschmissen haben soll.
Noch sind diese Vorwürfe gegen die Popmusikerin Lizzo nicht bewiesen. Es gilt also die Unschuldsvermutung. Doch der Fall wirft viele Fragen auf und die wollen wir mit unserer Korrespondentin Katharina Wilhelm in Los Angeles beleuchten. Die Vorwürfe stehen ja in krassem Gegensatz zu dem, wie Lizzo in der Öffentlichkeit auftritt. Warum ist die Fallhöhe bei ihr besonders hoch?
Ja, dafür muss man sich eben diese Person Lizzo nochmal genauer anschauen. Es ist ja schon angerissen worden, die hat sich immer gegen Fatshaming eingesetzt. Mobbing, Rassismus, Sexismus. Dabei war Lizzo Sichtbarkeit immer ganz wichtig. Also, dass sich große Menschen, Menschen mit mehr Kilos auf den Rippen nicht verstecken und verhüllen, sondern ganz im Gegenteil zeigen und auch schön finden. Dafür hat sie sich selbst auch immer wieder gezeigt, auf Instagram mit unbearbeiteten Nacktfotos zum Beispiel. Sie tanzt bei ihren Bühnenshows, sie twerkt, also es ist ein sehr sexy Tanz, sag ich mal, in Latexkostümen. So hat man bisher ganz wenige übergewichtige Menschen gesehen. Und auch genau deswegen hat sie ja auch diese Castingshow gehabt auf Amazon, in der sie gezielt Big Girls, also übergewichtige Tänzerinnen, gesucht hat, weil diese eben so schwer zu finden seien. Das hat sie letztes Jahr erzählt, als sie ihre Show vorgestellt hat.
I don't see me reflected in, you know, the dancers. It was also important that I change the narrative of what, like, a reality competition television show looks like. We don't always have to be cruel. We can be kind and we don't have to pit people against each other.
Genau, und da sagt sie noch was anderes, nämlich, dass es auch freundliche Castingshows geben soll. Und das sollte eben auch ihre Show sein, wo es eben keine Grausamkeiten gäbe, wie man das aus anderen Sendungen kennt, sondern dass man eben ganz friedlich und sehr nett miteinander umgeht. Und genau jetzt geht es eben um solche Vorwürfe gegen sie und eben gegen ihr Tanzteam, die Kapitänin ihres Tanzteams, Mobbing, Schikanen, Bodyshaming, also all die Dinge, gegen die Lizzo eigentlich kämpfen wollte.
Sie selbst schweigt bislang zu den Vorwürfen. Wird sie das durchhalten können? Also der Druck auch von Seiten der Fans ist ja sehr, sehr groß.
Ja, sehr groß. Und ich glaube, das ist die Frage, wann sie genau ein Statement herausgeben wird. Ich bin mir sehr sicher, ein PR-Manager wird schon eine Krisensitzung bei ihr abgehalten haben. Ein Statement muss natürlich sehr gut formuliert sein. Was will man da tatsächlich sagen? Und der Druck wird auch noch mal höher. Mittlerweile haben sich ja auch einige andere Menschen zu Wort gemeldet. Menschen aus ihrem Umfeld, professionellen Umfeld. Eine andere Tänzerin hat beispielsweise auch diese Vorwürfe noch mal bestätigt. Die hat selber nicht geklagt, aber gesagt, Mensch, diese Frauen, diese Tänzerinnen sind sehr mutig, dass sie sich jetzt vorgewagt haben, Klage eingereicht haben und ich kann diese Vorwürfe bestätigen. Es gibt eine Dokumentarfilmerin, die 2019 einen Film über Lizzo machen wollte. Die hat sich jetzt auch nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, nach 2 Wochen hat sie aufgegeben, weil Lizzo sie angeblich auch schikaniert haben soll. Es sei ein wirklich ganz schlechtes Arbeitsumfeld gewesen. Und diese Vorwürfe, die jetzt natürlich nochmal kommen, mit dieser offiziellen Anklage, die sind natürlich auch noch mal schwer image-schädigend.
Wie sind die ersten Reaktionen von Fans und auch aus der Musikszene? Hört man da schon was?
Also bei den Fans gibt es so 2 Lager, würde ich sagen, wenn man auf Social Media schaut. Die einen sind wirklich zutiefst verletzt, traurig über die Vorwürfe. Sie haben das Gefühl, Lizzo ist entzaubert worden. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, diese Vorwürfe, das sei doch alles ausgedacht. Es gehe nur darum, Lizzo zu schaden. Also da wirklich nochmal 2 Lager. Aus der Musikindustrie muss man sagen, da gibt es noch ein bisschen Zurückhaltung. Es gibt eine indirekte Reaktion, sage ich mal, und zwar von Beyoncé. Die tourt ja gerade durch die Welt und ihr Hit Break My Soul, bei dem gibt es eine Live-Sequenz, wo sie berühmte Frauen aufzählt. Erykah Badu zum Beispiel, Betty Davis und bisher auch Lizzo. Und gestern bei einem Konzert hat sie Lizzos Namen wohl ausgelassen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das schon ein Zeichen, dass Beyoncé Lizzo nicht mehr unterstützt? Das kann man so deuten, aber natürlich ist es noch kein offizielles Statement.
Der Fall Lizzo ist einer von vielen Skandalen um beliebte US-Stars. Die Fans sind enttäuscht. Sie sagen, entzaubert ist der Star. Wenn Stars eben das Image, das sie zum Vorbild hat werden lassen, konterkarieren. Zuletzt hat die Rapperin Cardi B für Schlagzeilen gesorgt, als sie beim Konzert ihr Mikro auf eine Zuschauerin geworfen hat. Aber im Fall Lizzo kommt ja noch dazu, dass sich die meisten MeToo-Fälle immer gegen Männer richteten. Wenn wir das jetzt mal größer aufziehen, nur wird das Thema Machtmissbrauch ja hier jetzt mal ausschließlich unter Frauen verhandelt.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch wichtig, dass dieses Thema diskutiert wird. Das Missverständnis der MeToo-Bewegung liegt ja oft darin, dass es um das Verhältnis zwischen Männern und Frauen geht. Dabei geht es ja um viel mehr. Und das hat die Bewegung und auch viele prominente Frauen, die diese Bewegung unterstützt haben, versucht klarzumachen. Es geht vor allem um Machtverhältnisse, um Abhängigkeitsverhältnisse. Also was mache ich, wenn mein Chef oder meine Chefin mich schlecht behandelt, aber ich aus Sorge vor einer Kündigung einfach nichts tun kann? Und um diese Machtverhältnisse geht es natürlich auch jetzt und in jedem Zusammenspiel unterschiedlichster Geschlechter. Das wird man jetzt auch, glaube ich, nochmal auf breiterer Front einem Beispiel von Lizzo diskutieren. Da bin ich mir relativ sicher.
Zeit Online schreibt heute Abend, ausgerechnet Lizzo, der Superstar der Schwesterlichkeit, sieht sich mit Vorwürfen der Belästigung konfrontiert. Aber was wäre, wenn auch sie nur eine Idee verkauft? Gute Frage. Dass ein moderner Mythos zu bröckeln beginnt?
Ja, es wäre natürlich sehr, sehr schade, denn diese Grundwerte, für die Lizzo steht, die sind ja an und für sich genommen toll. Gegen die kann man gar nichts sagen. Also Kampf gegen Rassismus, Sexismus, gegen Fatshaming, das ist ja eine gute Sache. Aber Lizzo wäre, wenn das wäre, das muss natürlich nochmal verhandelt werden, nicht die einzige. Mir fällt da auch zum Beispiel die Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres ein, auch eine Frau übrigens. Der wurde ja vorgeworfen, schon vor einiger Zeit, ihre Mitarbeiter schlecht zu behandeln, also ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mobbing und Schikanen stattfinden konnten. Dabei galt auch sie nach außen als Sauberfrau, setzte sich für die Rechte von Homosexuellen ein und warb immer mit dieser Idee, freundlich zueinander zu sein. Und wenn man so will, steckt da vielleicht ein viel größeres Problem oder Missverständnis dahinter, dass erfolgreiche und prominente Menschen so viel besser sind als der Rest. Also, dass sie so wirklich auf ein Podest gestellt werden. Aber auch natürlich sind diese Menschen fehlbar, begehen sogar manchmal Straftaten. Was davon bei Lizzo jetzt der Fall ist, das muss wahrscheinlich bald ein Gericht herausfinden.
Reaktionen auf die schweren Vorwürfe von Machtmissbrauch der amerikanischen Sängerin Lizzo, Katharina Wilhelm, live aus Los Angeles. Und ich möchte noch eine Frage ranhängen. Gerade erreicht uns die Meldung, dass beim Streik in Hollywood vielleicht was in Bewegung gerät. Was sagen Ihre Quellen?
Ja, tatsächlich, die Writers Guild of America, also die Gewerkschaft der Drehbuchautoren, die wollen sich jetzt am Freitag treffen mit Produzenten und tatsächlich erneut in Verhandlungen gehen. Das wären tatsächlich die ersten Gespräche seit 3 Monaten. So lange streiken ja schon die Drehbuchautoren. Wir sind sehr gespannt, was dabei herauskommt. Bis jetzt war es immer so, die Fronten sind relativ verhärtet. Das wäre ja vielleicht ein kleiner Lichtblick. Aber mehr können wir tatsächlich auch erst am Freitag dazu sagen, wenn dann irgendwas vielleicht herausgekommen ist.
Katharina Wilhelm, Korrespondentin in Los Angeles, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Und ob der Streik in Hollywood auch beim Filmfestival in Locarno zu spüren ist, darüber reden wir gleich. Heute wurden sie eröffnet, die 76. Internationalen Filmfestspiele in Locarno, dieser schönen Stadt am Lago Maggiore in der Schweiz. Die dortige Piazza Grande ist mit 8000 Plätzen das größte Open-Air-Kino Europas. Etwas überschattet wird das Festival in diesem Jahr von den Folgen des Streiks der Schauspieler und DrehbuchautorInnen in Hollywood. Das Festival hat sich in einem Brief offen an die Seite der Streikenden gestellt. Jonah Nazzaro, der künstlerische Leiter, hat bei uns im Programm gesagt, dass durch den Streik die ganze Bandbreite des Kinos unter Beschuss stehe.
Ich würde es mir nie wagen zu sagen, dass der neue Mission Impossible kein Autorenfilm ist. Was ich damit sagen will, ganz einfach, Kino wird immer diese ganz große Kreative haben und man kann es nicht einfach wegschreiben und sagen, ja, jetzt ist alles kommerziell eingestellt. Ich meine, diese Filme sind genau das Gegenteil von kommerziell, weil sie der Ausdruck extremer kreativer Leute ist. Und die Leute, die das ermöglichen, müssen auch gerecht bezahlt werden.
Das Filmfestival von Locarno im Zeichen des Streiks. Also für Fazit ist unser Filmkritiker Patrick Wilinski vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wichtigste Frage vorab. Nicht selten verhindert in Locarno ein Gewitter die Premiere unter dem freien Himmel. Blieb's trocken oder fiel die Eröffnung ins Wasser?
Es war eine Eröffnung unterm Regenschirm leider. Es ist dann doch so gekommen, wie es die Meteorologen vorhergesagt haben. 50-50 stand es den Tag herum, aber 5 Minuten vor der Eröffnung kam dann der Regenschauer runter. Was ich aber schön finde, dass obwohl die Premierengäste dann umziehen in die Fevi-Halle, dann doch noch viele Leute auf der Piazza Grande bleiben mit ihren gelben Regencapes und Regenschirmen und sich den Film dann doch noch auf diesem nassen Plastiksitz ansehen. Man sieht einfach die Leidenschaft der Menschen. Das Festival beginnt und sie wollen im Festival und ihrer Tradition auch die Treue halten.
Ja, ich habe gerade schon über den Streik geredet. War denn heute Abend was von den Folgen zu merken?
Ja, also am stärksten hat man das vielleicht gemerkt durch die Abwesenheit des bekanntesten Namens auf der Piazza heute Abend. Der Oscar-nominierte Schauspieler Riz Ahmed war nicht da. Dabei sollte er seinen ersten Kurzfilm Dimmi zeigen, der vor dem offiziellen Eröffnungsfilm gezeigt wurde. Er konnte nicht kommen aus Solidarität mit den streikenden Kollegen, aber auch, weil er selbst Mitglied bei der US-Gewerkschaft ist. Ahmed ist genauso ein Star, den sich Locarno vorstellt. Irgendwie bekannt durch Film und die Oscars, aber auch Rapper und Hip-Hopper, aber gleichzeitig auch einer der Video- und Kunstinstallationen mag. Der Kurzfilm Dimmi selbst ist dann eher eine anstrengende Angelegenheit geworden. So eine große Metapher auf seine algerischen Wurzeln, die Suche in Paris nach seinem Vater mit so etwas Netflix-haften Hochglanzbildern hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber seine Abwesenheit auf der Piazza Grande war natürlich schade. Hat ja im Ganzen auch so ein bisschen den Glanz genommen einer Eröffnung.
Der eigentliche Eröffnungsfilm kommt von dem belgischen Regieduo Fiona Gordon und Dominique Abel. L'étoile filante bedeutet Sternschnuppe. In der Ankündigung wird das beschrieben als eine Gangstergeschichte mit absurdem Unterton. Wie absurd war's?
Ja, sehr absurd. Also der Film wechselt ständig seine Stimmungen. Es beginnt als Film noir. Wir lernen Boris kennen, ein ehemaliger politischer Aktivist, der im Untergrund lebt als Barkeeper in eben L'Étoile Filante, die Sternschnuppe, eine kleine heruntergekommene Bar. Und seine Vergangenheit eines Tages, ja, kommt wieder hoch. Er wird heimgesucht von einem seiner Opfer, der sich rächen möchte. Doch dann taucht ein Doppelgänger von Boris auf, der ihm zur Flucht verhelfen soll und dessen Ex-Frau ist auch plötzlich da, die Detektivin ist, die verfolgt ihren Ehemann. Also es wird ziemlich chaotisch. Man verliert auch häufiger den Überblick über das Ganze. Aber die Eskalationen sind immer komisch, surreal. Ja, statt Schusswechsel gibt es Tanzszenen, es gibt depressive Serienmörder, elektrische Arme, pastellfarbene Autojagden. Das Ganze erinnert manchmal an einen Aki Kaurismäki-Film auf Speed. Im Hintergrund gibt es noch einen politischen Streik von Krankenhauspersonal in Belgien. Also es ist alles drin, was man sich in einem Film irgendwie vorstellt. Diese absurden Tendenzen haben das Ganze echt zu so einer schönen Zitatfeier des Films eigentlich gemacht.
Soll ja so ein Auftaktfilm auch erstmal Lust machen, ne, aufs Kino.
Ja, wobei ich mir denke, also mir war es auch ein Ticken zu Klamauk, ich gebe ich ganz ehrlich zu. Nur ich dachte mir, der Film ist ein guter Eröffnungsfilm, weil er spielt ja permanent in dieser Bar und da wird immer nur gebechert und getrunken. Rotwein, Weißwein, Gin, Likör, japanischer Whisky. Einmal sagt sogar eine Figur ganz ernsthaft, Champagner sei das beste Antidepressivum. Und es macht ja auch irgendwie Lust auf die Party nach der Eröffnung, dachte ich mir. Also passt der Film auch irgendwie dazu.
Bis zum 12. August konkurrieren jetzt 17 Filme um den Goldenen Leoparden. Festivalleiter Jonah Nazzaro beschreibt den roten Faden des diesjährigen Wettbewerbs so.
Alle Filme haben sehr viel mit dieser ganz einfachen, also theoretisch einfachen Ideen zu tun, wie wir unser gemeinsames Leben als, die Franzosen würden sagen, Le Pacte Social, wie wir das uns weiter vorstellen.
Ja, Patrick, was sind das für Filme, die Nazzaro in den Wettbewerb gehoben hat?
Ja, es sind natürlich Filme von sehr bekannten Namen wie Love Diaz von den Philippinen, der uns wieder eine weitere Geschichte von der politischen, ja, Situation auf den Philippinen erzählt. Diese ganze Herrschaft von Duterte, dem ehemaligen Präsidenten. Da sind noch so viele Leichen im Keller, dass dieser Mann sich einfach weiter an dem Schicksal seines Landes abarbeitet. Was ich aber interessant finde, ist, dass Nazzaro ein Kino programmiert hat hier, das nicht an der Seitenlinie steht. Ich glaube, das ist auch ein Resultat dieser Stimmung durch diesen Hollywood-Streik nochmal sehr prominent nach vorne gehoben, dass Regisseurinnen und Regisseure sich die Frage stellen, dass der Film selbst ein Ausbeutungsverhältnis darstellt. Wer hat denn die Macht über die Bilder und wer macht die Bilder? Also ein Berlinale-Gewinner wie Radu Jude aus Rumänien, der stellt das ganz bewusst in seinem Film nach vorne. Der Film heißt Erwartet nicht zu viel vom Ende der Welt, ist angelegt an einem Zitat eines polnischen Philosophen und er fragt auch nach den Ausbeutungsmechanismen des Kinos, auch der Gig Economy. Ein Film aus Griechenland, Animal, erzählt vom Leben von Animal Toren eines großen Hotels in Griechenland. Auch das ja ein Film, der die Frage stellt, wer ist verantwortlich für unsere Unterhaltung? Wer produziert sie? Unter welchen Umständen und für welches Geld? Also man könnte sagen, das Kino in Locarno, das kritisiert die Ungerechtigkeiten der Gegenwart, weiß aber, dass es selbst Teil dieser Ungerechtigkeiten ist und eben doch nicht die bessere Welt.
Und welche Rolle spielt das deutsche Kino in diesem Jahr in Locarno? Im Wettbewerb ist wohl kein deutscher Film.
Nein, aber es gibt drei deutsche Wettbewerbsfilme in der wichtigsten Nebenreihe des Festivals, alle drei von Frauen übrigens. Das deutsche Kino ist abermals jung, weiblich, trendy, würde ich sagen. Diese Regisseurinnen, die verhandeln vor allem auch Körperwelten, Ideen von Machtverhältnissen anhand von Körpern ihrer Figuren, gleichzeitig wohl auch sehr stark über die Bilder, also ein Kino einer neuen Bildersprache, verbunden natürlich auch mit einer deutschen Erzähltradition. Das wird das deutsche Kino in Locarno sein. Sehr weiblich und sehr nah an der Kunst. Und genau das ist ja der Spagat, den Locarno zeigen möchte. Unterhaltung und Kunst, die schließen sich nicht aus.
Patrick Welinski über die heutige Eröffnung des Internationalen Filmfestivals in Locarno. Bis zum 12. August wird er noch mehrfach für uns vom Festival berichten. Natürlich auch zum Abschluss über die Vergabe der Leoparden. Erstmal eine schöne Zeit in Locarno.
Dankeschön.
Fazit.
Viele nannten es einfach nur das Haus des Verrückten.
Ein Haus, in dem man nicht genau weiß, bin ich schon drin oder noch draußen?
Wo kann man so schön sitzen wie hier und guckt in so einen Park? Wir sind hier sehr gerne.
Wohnen in Ikonen. Our House.
In dieser Sommerserie stellen wir jeden Tag ungewöhnliche Häuser und Baudenkmäler vor. Wir befragen die Bewohner, wie es sich in solch besonderer Architektur lebt. Wir holen die Geschichte der Gebäude ans Licht, schauen, was sich verändert hat oder was bewahrt wurde. Heute nimmt uns Tobias Krone mit ins Münchner Olympische Dorf, an den Ort, an dem 1972 die Sportlerinnen und Sportler gewohnt haben. Das Olympische Dorf, das gilt in der Fachwelt ja eher so als Ikone, denn das benachbarte Olympiastadion mit dieser prägnanten Zeltdacharchitektur stiehlt dem Olympischen Dorf natürlich etwas die Show. Zu Unrecht, sagen die Bewohner.
Teppich im Hausflur.
Klar, auch nicht. Gut gegen Schall. Nadelfilz, ganz typisch für 1972.
Der Teppich im Flur ist weich. Das Mahagoni-Furnier der Apartmenttür hat nach 50 Jahren eine graue Patina angenommen. Ein Besuch im Apartment von Monika Mühlenbeck-Krausen.
Die Connolly-Straße hat das Privileg, in der ersten Reihe zu sein, sodass man von hier aus einen schönen Blick hat auf den Olympiapark, die Zeltdächer und auch den Olympiaturm.
Ein versonnenes, fast ein wenig verliebtes Lächeln zieht sich über die Wangen der Architektin. Monika Mühlenbeck-Krausen ist bis heute sichtlich glücklich, teilzuhaben an diesem architektonischen Ereignis.
Ich bin zum ersten Mal ins Olympische Dorf gekommen. Das war im Jahr 1974, also 2 Jahre nach der Olympiade. Zu dem Zeitpunkt waren ja dann die Sportlerunterkünfte schon umgebaut zu Wohnungen. Und ich habe mich sehr gewundert, weil ich kam aus einem sehr kleinen Ort, einer Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern in Nordrhein-Westfalen und stand jetzt hier in einer gebauten Utopie. Ich habe gedacht, was ist das denn hier? Wo sind die Autos? Was sind denn das für Häuser? Ach, guck an, da sind ja lauter Terrassen, die sind bewuchert und bewachsen, da ist Grünzeug drauf. Ich fand das einfach umwerfend.
Für die Architekturstudentin im ersten Semester ein Erweckungserlebnis.
Und ich habe dann meinen Eltern davon erzählt und mein Vater hat dann spontan hier investiert und eine Wohnung gekauft, die ich ihm später dann abgekauft habe und in der ich jetzt bis heute lebe. Also seit 40 Jahren bin ich in dieser Wohnung. Und es ist auch so, die Menschen, die hier einmal einziehen, die ziehen auch ungern wieder weg.
Man bleibt unter sich im Olympischen Dorf mit seinen heute 7.500 BewohnerInnen. Die Dichte an ArchitektInnen, die hier wohnen, sei hoch, verrät Monika Mühlenbeck-Krausen. Im Rest von München beachtet man interessanterweise kaum die spektakuläre Landschaft der pyramidenartigen Betontürme, die sich alle nach Südwesten der Sonne zuwenden. Von den 12-geschossigen Hochhausscheiben bis hin zu den 2-geschossigen Mini-Reihenhäuschen des Olympischen Frauendorfes. Tiny Houses avant la lettre. Heute sind sie das beliebteste Studierendenwohnheim Münchens.
1972 gab es eine strikte Trennung. Da haben die Sportler noch nicht durcheinander wohnen dürfen, sondern es gab ein Frauendorf und ein Männerdorf. Und dazwischen befand sich der einzige Zaun, wird immer erzählt, den es je gab im Olympischen Dorf damals. Der war nämlich dazwischen, damit nur ja niemand jemanden treffen kann. Mir ist aber berichtet worden, dass es anscheinend doch Möglichkeiten gegeben hat.
Dass um das Olympische Dorf herum kein Zaun existierte, nutzten damals die palästinensischen Terroristen der Gruppe Schwarzer September, um bewaffnet einzudringen und die israelische Olympiamannschaft als Geiseln zu nehmen. Ein Attentat, bei dessen missglückter Befreiungsaktion fast alle starben. Das ist die Narbe in der Erinnerung an diese sonst so heiteren Olympischen Spiele, die nicht nur ein modernes, offenes Westdeutschland zeigten, sondern auch ein München, das fähig war, in nur 4 Jahren ein gigantisches Bauvorhaben umzusetzen. Für einen Architekturwettbewerb blieb gar keine Zeit. Den Zuschlag erhielt das Büro Heinle, Wischer und Partner.
Das war eben ein Büro, dem man das zugetraut hat, trotz der inzwischen sehr fortgeschrittenen Zeit, das noch fertig zu kriegen.
Bei der rasanten Planungs- und Bauphase verwundert, wie durchdacht hier vieles ist. Zum Beispiel, dass niemand dem anderen auf die Terrasse gucken kann und trotzdem niemand isoliert lebt. Die Wege führen hier alle zu einer belebten Einkaufsstraße.
Und dann sind jetzt hier eingelassen in die Fußgängerebene immer die Sandkästen. Das heißt, die Kinder, die aus den Haustüren gegenüberkommen, können da gleich spielen. Und die Mütter können aus ihren Küchenfenstern rausgucken.
Monika Mühlenbeck-Krausen führt über ihre Straße. Autos gibt es hier nicht, zumindest nicht auf der Fußgängerebene. Über eine Wendeltreppe gelangt man auf die Fahrebene, einen geräumigen Straßentunnel, seitlich wie Käfige die Garagen, die durch große Lüftungsfenster mit den Grünanlagen verbunden sind.
Das Ganze ist natürlich belichtet und belüftet. Und es ist nebenbei auch so, wenn man jetzt abends kommt und sich hier befindet,
muss sich eben keiner fürchten, da irgendwie allein zu sein und überfallen zu werden, wie in der Tiefgarage oft befürchtet wird. Gegenüber sind ja draußen die Grünanlagen und hier gibt es viele Leute mit Hunden, die die spazieren führen.
Ein Stadtviertel, bei dem männliche Architekten großzügige Grünanlagen mit dieser einmaligen Balance aus Privatheit und Öffentlichkeit verbanden. Das prägte die Arbeit der Architektin ein Berufsleben lang.
Es ist ja auch immer wieder Thema in der Presse, wie sollten jetzt neue Stadtviertel entwickelt werden. Und jedes Mal lese ich das und ich denke, meine Güte, baut halt noch ein olympisches Dorf. Aber irgendwie, es hat sich diese Idee anscheinend noch nirgendwo wirklich niederschlagen können.
Eigentlich echt eine gute Idee. Das Olympische Dorf in München, Tobias Krone, hat sich die Vorzüge des Wohnens in dieser Ikone zeigen lassen. Morgen geht's weiter mit unserer Serie, dann besuchen wir das Haus Auerbach in Jena.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Die Berlinale sollte aus Sicht des Verbandes der deutschen Filmkritik die Kunst mehr ins Zentrum des Festivals rücken. Der Verband begrüßte in seiner Mitteilung Bemühungen des Filmfestivals, sich nachhaltig aufzustellen. Allerdings sollten programmatische und künstlerisch kreative Entscheidungen an erster Stelle stehen. Auch die Doppelspitze der Berlinale mit Geschäftsführung und künstlerischer Leitung wurde kritisiert. Die Verantwortung für die wirtschaftlichen und die künstlerischen Bereiche müsse zum Nutzen des Festivals zusammengeführt werden, heißt es in der Mitteilung. Der Verband der deutschen Filmkritik hat rund 300 Mitglieder und ist damit nach eigenen Angaben die größte nationale Sektion innerhalb der internationalen Filmkritikvereinigung Fipreschi. Die Filmproduzentin Janet Young bleibt weiterhin Präsidentin der Oscar-Akademie. Die 67-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der rund 10.000 Mitglieder starken Organisation Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles wiedergewählt. Das gab der Filmverband, der alljährlich die Oscars verleiht, bekannt. Young hat in ihrer Karriere unter anderem die Filme Töchter des Himmels und Larry Flint, die nackte Wahrheit, produziert. 2022 trat sie die Nachfolge von Ex-Oscar-Präsident David Rubin an. Mit 333 Puppen in Kindergröße demonstriert der Künstler Dennis Josef Mesek gegen den Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen. Die Schaufensterpuppen sind in weiß-purpurne Bänder gewickelt und weisen auf den Kölner Dom. Es gehe darum, den Opfern Sichtbarkeit zu verschaffen, sagte der Künstler. Weiß sei die Farbe der Unschuld und purpur die Farbe der Kurie. Die Kunstaktion heißt Shattered Souls in a Sea of Silence, auf Deutsch in etwa zerschmetterte Seelen in einem Meer aus Schweigen. Sie ist noch bis Sonntag tagsüber vor dem Dom zu sehen. Eine Tochterfirma des Humboldt-Forums in Berlin muss wegen mehrerer Verstöße gegen den Datenschutz eine Strafe von insgesamt 215.000 Euro zahlen. Wie der Spiegel berichtet, hatte die Firma unzulässigerweise sensible Informationen über den Gesundheitszustand einzelner Beschäftigter oder deren Interesse an einer Betriebsratsgründung dokumentiert. Die Humboldt Forum Service GmbH ist zuständig für den Besucherservice und Wachaufgaben. In einer Pressemitteilung heißt es, man prüfe den Bußgeldbescheid. Der Vertrag der Geschäftsführerin, in deren Verantwortungsbereich die Vorgänge fielen, sei bereits im November 2022 ausgelaufen.
Beim Filmfestival in Locarno waren wir ja schon heute Abend. Jetzt wollen wir noch über die Filme reden, die an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos starten. Bei dem Wetter ist ein trockenes Kino ja nicht der schlechteste Ort. Jörg Taschmann hat zwei Filme über Liebe, Sex und Leidenschaft ausgesucht, die unterschiedlich ja kaum sein könnten. Zum einen ist es ein schräger Experimentalfilm aus der Schweiz, Nachtkatzen. Es geht um ein Filmteam, das vor und hinter der Kamera agiert und erotische Szenen in einem Wald dreht. Doch anfangen wollen wir mit einem klassischen französischen Arthouse-Film, Im Herzen jung. Fanny Ardant spielt darin eine 70-jährige Frau, in die sich ein 25 Jahre jüngerer, verheirateter Mann verliebt. Die beiden waren sich schon früher mal begegnet.
Tut mir wirklich leid. Guten Tag.
Solange Sie noch eine Hand für mich frei haben.
Sie sind das. Ja, natürlich, daran habe ich gar nicht gedacht.
Woran?
Ich meine an Sie. Wir haben uns im Krankenhaus gesehen. In der Nacht vor. Mhm. Wir haben uns eine Suppe geteilt. Ich war der Arzt von Mathilde.
Ah, ich erinnere mich an den Arzt, ja. Aber der war wesentlich jünger als Sie.
Das ist ja auch schon 15 Jahre her.
Auch wenn es 15 Jahre her ist, er wirkte viel jünger. Egal. Gehen wir rein. Kommt.
Liebesgeschichten gehören zum Kanon des französischen Kinos, aber die Liebe zwischen einer älteren Frau und einem deutlich jüngeren Mann hat auch dort Seltenheitswert. Jörg Taschmann, wie erzählt die Regisseurin Karine Tardieu diese Geschichte?
Nun, wir haben es ja gerade so ein bisschen in dem Filmausschnitt gehört. Es sind eben 15 Jahre vergangen, seitdem sich Pierre und Schauner das erste Mal gesehen haben. Sie ist mittlerweile Rentnerin, war einst eine sehr erfolgreiche Architektin. Die beiden treffen in Irland aufeinander. Da macht sie mal ab und zu so ein bisschen Ferien. Sie wohnt aber noch in Paris. Er wohnt eigentlich in Lyon, ist verheiratet, hat zwei Kinder, aber ist sofort wieder von ihr fasziniert, schon eigentlich nach Minuten. Und Karine Tardieu entscheidet sich irgendwie für die Variante der sofort ausbrechenden Liebe. Und das hat dann viel mehr mit Kinokonventionen zu tun, als wirklich mit dem realen Leben. Und Pierre und Schauner halten sich zwar zunächst noch etwas zurück, aber es gibt schon die ersten schmachtenden Blicke und alles deutet eben auf eine demnächst ausbrechende Leidenschaft hin, die dann allerdings wieder eher bieder und konventionell inszeniert wird und auch sehr zurückhaltend gefilmt ist.
Wird denn deutlich, warum sich die beiden so voneinander angezogen fühlen?
Na, eben das wird meiner Meinung nach zu wenig deutlich und das ist für mich eine große Schwäche des Drehbuchs, weil es wird eben sofort thematisiert, dass sich Schauner eigentlich zu alt fühlt. Dann hat sie auch noch eine Krankheit. Pierres Privatleben wird stark thematisiert und letztendlich erzählt man dann gar nicht die Geschichte an sich. Also man lenkt mit sehr vielen Plotgeschichten eigentlich von der Geschichte ab und überfrachtet das eben. Und da geht die Regisseurin auch dramaturgisch gewissen Konflikten einfach aus dem Weg.
Und schauspielerisch, also Fanny Ardant ist inzwischen 74, eine der größten weiblichen Stars des französischen Kinos. Da freut man sich doch schon, dass sie eine adäquate Hauptrolle bekommt.
Das ist wirklich so. Und wir dürfen auch nie vergessen, im französischen Kino sind Besetzungen nie zufällig. Da spielt immer die ganze Vergangenheit, die ganze Filmgeschichte eine Rolle. Und Fanny Ardant ist berühmt geworden mit einem Film, der hieß Die Frau nebenan. Da spielte sie eine Amour Fou, die sich in ihren Nachbar Gérard Depardieu, mit dem sie schon mal was hatte, eben eine leidenschaftliche Liebe, die auch wahnsinnig tragisch endet im Übrigen, auslebt. Ihr damaliger Regisseur François Truffaut verliebte sich in sie, hat sie dann geheiratet. Sie wurde seine Muse früh. Truffaut ist dann ja leider sehr früh verstorben. Aber ikonische Frauenrollen hat eben Fanny Ardant sehr oft gespielt. Und es gab zum Beispiel zuletzt 2019 diesen Film Die schönste Zeit unseres Lebens, wo das eben auch wieder ganz stark in den Mittelpunkt gerückt wurde. Und Schauner ist eben in diesem neuen Film quasi eine Fortsetzung dieser früheren Kinorollen. Und man darf aber bei allem Lob für Fanny Ardant einfach nicht Melville Poupaud vergessen, der eben diesen Mann spielt, der sich in sie verliebt, ein großartiger französischer Darsteller, der bei François Ozon gelobt sei Gott mitgespielt hat. Wir haben ihn kürzlich in diesem Jahr auch schon gesehen, An einem schönen Morgen. Und beide spielen das schon sehr berührend und sehr ergreifend. Und das macht eigentlich das Interesse dieses Films aus, weil die Story an sich, finde ich, wird zu schwach erzählt.
Im Herzen jung, ein neuer Film aus Frankreich. Frankreich ist auch der Drehort des anderen Films, über den wir sprechen wollen, Nachtkatzen des Schweizer Regisseurs Valentin Merz. In Locarno hat dieser Film letztes Jahr einen Preis fürs beste Debüt bekommen. Es geht um ein Filmteam, das im Wald erotische Szenen aufnimmt. Ist das schon die ganze Story?
Nun, es fängt eigentlich ganz schön an. Es gibt so einen französischen Schlager und man sieht, wie in Zeitlupe Leute unter einem, ist das ein Wasserfall? Man sieht dann auch, wie Milch über sie gegossen wird. Das hat schon von vornherein so was Erotisches, aber noch was sehr, sehr Verspieltes. Aber alles, was irgendwie danach folgt, ist mehr so nebeneinander. Da gibt es eigentlich schon gar keine richtige Story mehr. Es geht eben darum, ein Drehteam dreht vor allen Dingen gleichgeschlechtlichen Sex oder was kurz vor dem Sex passiert. Es wird viel geküsst, es gibt Regieanweisungen wie bitte mehr Spucke dann der Regisseur plötzlich dieses Films agiert selber auch vor der Kamera. Plötzlich ist der weg, dann ist der tot, dann kommt plötzlich die Polizei. Letztendlich spielt das aber alles überhaupt gar keine Rolle, weil dieser Film eigentlich gar keine Dramaturgie hat. Und dann wird er ziemlich lang. Dann kommt immer wieder diese Nummer mit den in Zeitlupe zu Schlagern gefilmten erotischen Begierden. Aber ich muss zugeben, so nach einer Dreiviertelstunde hat es mich schon nach einer halben Stunde gelangweilt, aber nach einer Dreiviertelstunde fand ich den Film dann ziemlich unerträglich und habe mich dann da durchgelitten. Es ist sehr experimental, man muss das sehr mögen, es ist sehr speziell, mein Film war das nicht.
Also lässt sich das irgendeinem Genre zuordnen oder haben die Macher ganz bewusst eine Art Antifilm gedreht?
Die haben schon ganz bewusst einen konfusen Film gedreht. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie ihr Handwerk nicht beherrschen. Das ist streckenweise auch gut gefilmt. Also das ist ganz bewusst experimental und konfus angelegt. Aber wie gesagt, man muss das mögen. und auch diese exzessive Erotik, die da laufend wieder dargestellt wird, man will es ab einem gewissen Punkt nicht unbedingt mehr sehen.
Nachtkatzen von Valentin Merz und ein neuer Film mit Fanny Ardant, Im Herzen jung, zwei neue Filme, die in dieser Woche ins Kino kommen. Jörg Taschmann, danke.
Sehr gern.
Schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma wurden während der NS-Zeit von den Deutschen ermordet. Am heutigen 2. August wird europaweit mit einem Gedenktag an diesen Völkermord erinnert. Im KZ- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau starben rund 20.000 Sinti und Roma. In der Nacht auf den 3. August 1944 wurden die letzten von ihnen in den Gaskammern ermordet. In der dortigen Gedenkstätte fand heute auch die offizielle Gedenkveranstaltung Deutschlands statt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnte, dass Sinti und Roma noch immer in unserer Gesellschaft mit Rassismus und Ausgrenzung zu kämpfen haben. Wir wollen in die Ukraine schauen. Was wissen die Menschen dort über den Völkermord an Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten? Eine Reportage von Andrea Beer.
Laszlo Dzsury aus Vinohradiv in Transkarpatien macht einen Besuch bei seiner Nachbarin Emilia. Laszlo Dzsury ist Vorsitzender von Romano Drum, eine kleine Organisation, die Roma unterstützt, die während der NS-Zeit verfolgt worden sind. Erst 1982 erkannte die Bundesrepublik den Völkermord an schätzungsweise 500.000 europäischen Roma und Sinti an. Und Laszlo Dzsury erklärt sich das unter anderem so. Das ist deswegen so spät, weil die Juden ein gebildetes Volk sind und das Thema vorangetrieben haben. Bei uns Roma gibt es viele Analphabeten. In unserem Bezirk haben nur zwei eine höhere Bildung. Und dann in den 80ern haben sich die versammelt, die in den Lagern waren. Und wir haben angefangen zu fragen. Jüdische Überlebende haben Geld bekommen, aber warum wir nicht? Viele Überlebende auf seiner Liste seien gestorben, erzählt der agil wirkende Mann Mitte 80. Und mit ihnen wertvolles Wissen verschwunden. Auch Emilia weiß praktisch nichts über die Geschichte ihrer Verfolgung. Wie alt waren sie, als sie weggebracht wurden? 5? Fragt Laszlo Dzsury, die alte Frau. Vielleicht 5, vielleicht 4. Ich würde es sagen. Aber ich erinnere mich einfach nicht. Es sei typisch, dass Überlebende und ihre Nachkommen nichts oder fast nichts über die Verfolgung während der NS-Zeit wissen, sagt Arthur Solotarenko. Der deutsche Völkermord an den Roma in der Ukraine sei unzureichend untersucht, die Datenlage sei dünn und es gäbe sehr wenig Archivmaterial, so der Direktor des Museums zur Erinnerung an die Opfer von Babyn Yar in Kiew. Deutsche Polizisten, SS-Leute, Wehrmachtsangehörige und lokale Kollaborateure erschossen dort Ende September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Jüdinnen und Juden in nur 2 Tagen. Während der Besatzung von Kiew ermordeten die Deutschen auf dem Gelände von Babyn Yar laut Schätzungen bis zu 100.000 Menschen, wenn nicht mehr. Wie viele Roma in Babyn Yar ermordet wurden, ist nicht bekannt. Arthur Solotarenko steht auf dem weitläufigen Gelände der Gedenkstätte Babyn Yar vor der Kibitka, einem mit Gewehrsalven zerschossenen Planwagen aus rostendem Stahl, den geschmiedete Rosengirlanden umranken. Der rostrote Wagen steht schräg auf großen Steinen, als hinge er über dem Abgrund der Grube, in der die Ermordeten verscharrt wurden, so Solotarenko. Das Mahnmal wurde mit Spenden der Roma-Gemeinschaft errichtet und in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen erkämpft. Auch sein Vater machte mit und legte bei seinem Sohn damit den Grundstein für das schmerzhafte Bewusstsein um den Völkermord. Hier steht es auf Romanesk. Für die von den Nazis zwischen 1940 und 1945 ermordeten Roma.
Rumänze, Moderde, Faschister, andere 1940-45 Romänder. So.
Der russische Angriffskrieg habe die Gesellschaft zusammengeschweißt. Doch der Antiziganismus in der Ukraine sei nicht verschwunden. Stereotype und Diskriminierung von Roma seien nach wie vor ein Problem. Der Antiziganismus sitzt tief. Und auch Arthur Solotarenko vom Museum zur Erinnerung an die Opfer von Babyn Jar formuliert zurückhaltend. Ich denke, dass die Menschen ein bisschen toleranter sein werden. Nach dem Besuch bei seiner Nachbarin Emilia steigt Laszlo Dziury von Romano Drom in sein klappriges Auto. In einem kleinen, ärmlichen Haus am Stadtrand von Pitya Volvo übergibt er eine Plastiktüte mit Kleidung und ein paar Lebensmitteln einer alten Romni, die mit zerlegenen weißen Haaren auf dem Bett sitzt. Ihr rechtes Auge tränt und vor das andere hält sie eine dicke, runde Glaslupe. Ich lebe schlecht und ich habe nichts im Bauch, krächzt die magere Frau, während ihre Enkelin laut auf sie einredet. Soweit wir wissen, wurde sie als Kind verschleppt, sagt Laszlo Dziury. Wie lange lebe ich noch, fragt sie ihn. Solange es Gott gefällt, antwortet er der Alten. Auch ihre Verfolgungsgeschichte bleibt verschwommen, sowie die von vielen Roma, deren Familien ausgelöscht wurden durch den deutschen Völkermord in der Ukraine.
Wenig Wissen und viel Schmerz darüber. Andrea Beer berichtete am heutigen Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Und hier machen wir einen harten Schnitt. Tobias Wenzel hat schon die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag gelesen, die Kulturpresseschau.
Der Wettkampf beginnt mit Kauen, genauer Abkauen, Knabbern und dann viel Lutschen, ausdauernd Lutschen, schreibt Bernd Müllender in der Taz, die das Sommerloch mit launigen Themen stopft, wie diesem Artikel über die Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken. Jede Restfaser Fruchtfleisch sollte möglichst ab vom Kirschkern, damit er aerodynamisch glatt ist, dadurch besser fliegt und vor allem weit ausrollt. Nach der Lektüre dieses Artikels sieht man Kirschen und deren Kerne mit anderen Augen. Die Weltmeisterschaft findet in Düren statt. Und dort lebt der achtfache Weltmeister Hans-Peter Iven. 20,59 Meter ist seine Bestweite. Um die Aerodynamik des Kirschkerns weiter zu perfektionieren, kämen einige Anfänger auf die Idee, die kleine Spalte im Kern vorher zuzubeißen. Wer das wirklich versuchen würde, lande auf dem Zahnarztstuhl, gibt Müllender den Kirschkernspuckkönner Iven wieder. Außerdem zitiert er den Moderator der Weltmeisterschaft. Als ein Kern von der Bahn ins Auskullert, kommentiert er routiniert: Schade, aber da wird ein Baum draus. So lasst uns denn ein Kirschbäumchen pflanzen. Zum diesjährigen Weltüberlastungstag schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: Ein Planet arbeitet normalerweise 24 Stunden am Tag und gerade die Erde ist total am Rotieren, weil sie, im Gegensatz zu Mars, Venus oder Saturn, jede Menge Mieter hat, über 8 Milliarden. Immer wenn sie was brauchen, sei es Holz, Gas, Gold oder Kohle, holen sie es aus der Erde raus. Es hält sich keiner an die Hausordnung. Es muss sich wirklich niemand wundern, wenn die Erde uns allen bald fristlos kündigt. Martin Walser muss sich darüber nun keine Sorgen mehr machen. Die Wochenzeitungen beschäftigen sich erst jetzt mit dem am Freitag gestorbenen Schriftsteller. Martin Walser hatte die Gabe, Wasser in Sprache zu verwandeln, schreibt Walsers Kollege Arnold Stadler im Freitag. Adam Soboczynski erinnert sich in der Zeit, wie er zum ersten Mal eine Veranstaltung mit Martin Walser moderierte, als der Schriftsteller 80 Jahre alt war und er selbst noch ein junger Journalist. Walser habe damals seinen Roman »Ein liebender Mann« vorgestellt. Als Walser aus dem Buch gelesen habe, hätten alle in sakraler Ergriffenheit gelauscht. Er liebte diese Ergriffenheit und das Publikum bemerkte und liebte dieses Lieben, erinnert sich Soboczynski, der das anschließende Gespräch als gescheitert ansah. Meine Fragen schienen ihm offenkundig zu verkünstelt oder akademisch oder beides. Der dumme Junge, von der Liebe keine Ahnung. Die Besucher waren ganz selig, sich mit ihm gegen den Journalisten verbünden zu dürfen, mit dem Künstler gegen den kritischen Kleingeist. Die Liebe, junger Mann, wohl noch nie geliebt? Der gleichzeitige weltweite Kinostart von Barbie und Oppenheimer hat die Internetgemeinde kreativ werden lassen. Bilder aus der rosa Barbie-Welt wurden mit Atombombenexplosionen vermengt. Schließlich war Oppenheimer ein Miterfinder dieser Waffe. Diesen schwarzen Humor finden die Japaner, Stichwort Hiroshima und Nagasaki, gar nicht komisch, berichtet nun Axel Weidemann in der Frankfurter Allgemeinen. Der Tenor, die Memes zögen die Bombenabwürfe und ihre Folgen ins Lächerliche. Erboste Japaner haben sich nun aber für die Aktion mit eigenen Fotomontagen gerecht, entnimmt man David Steinitz' Artikel für die Süddeutsche Zeitung. Dabei hätten sie wohl erwartet, der Twitter-Gemeinde vergehe nun das Lachen. Aber die habe auch die Racheaktion komisch gefunden. Da sehe man etwa das rosa Barbie-Logo auf den brennenden Twin Towers oder die auf dem Arm des 9/11-Strippenziehers Osama bin Laden sitzende Barbie. Die Überschrift in der SZ lautet Osama bin Barbie.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Jede Nacht im Radio und zu jeder Tag- und Nachtzeit als Podcast.